Deutschlandfunk. Das Feature.
"1973, nach meiner Rückkehr aus Italien, organisierte ich für das italienische Generalkonsulat in München Deutschkurse. Eines Tages rief der katholische Pfarrer aus Kempten im Allgäu an und bat dringend darum, für die Kinder und Jugendlichen von Einwanderern aus Kalabrien einen Deutschkurs einzurichten. Sie könnten sonst dem Schulunterricht nicht folgen. Im Pfarrhaus empfingen mich drei alte Herren in einem halbdunklen Raum nebeneinander auf einer Bank sitzend, flankiert von zwei deutsch sprechenden jungen Männern, die übersetzen sollten. Ich sagte, dass ich Italienisch spreche. Die beiden Jungs winkten ab. Sie müssten für die drei ins Kalabrische übersetzen. Ob ich Angestellter des italienischen Generalkonsulats sei? Nein. Wer mich dorthin vermittelt hätte? Niemand. Wieso ich Italienisch spreche? Weil ich in Italien gelebt hatte. Wo? Weshalb? Wie lange? Die drei alten Herren ließen verlauten, sie würden später mitteilen, ob ich ihnen genehm wäre. Mir platzte der Kragen und ich stand auf. Ich war gekommen, um zu helfen und wurde ausgefragt wie ein Angeklagter von Staatsanwälten und Richtern. Ich erwiderte, dass es unter diesen Bedingungen keinen Deutschkurs in Kempten gäbe, verließ grußlos den Raum und stellte den Pfarrer, später in München auch den Kulturattaché im Generalkonsulat, zur Rede. Keiner konnte oder wollte mir das merkwürdige Verhalten der drei alten Herren in Kempten erklären. Der Name 'Ndrangheta fiel damals nicht und auch in Italien hatte ich noch nie davon gehört.
Mafia, bei uns doch nicht. Der Siegeszug der 'Ndrangheta im Norden. Ein Feature von Bernhard Pfletschinger.
Ende 2018 und Anfang 2019 fanden spektakuläre Polizeirazzien gegen die 'Ndrangheta statt. Auch in Norditalien und Deutschland. In vielen Städten Nordrhein-Westfalens wurden die Fahnder fündig. In Köln, Pulheim, Wesseling, Leverkusen, Düren oder Recklinghausen wurden Nester der 'Ndrangheta ausgehoben und in einigen Städten bestochene Angestellte, Beamte und Polizisten festgenommen. Die italienischen Polizeibehörden hatten schon Jahre zuvor in einer Liste rund 70 deutsche Städte namentlich aufgezählt, in denen sich eine oder alle drei süditalienischen Mafia-Organisationen, Cosa Nostra, 'Ndrangheta und Camorra, niedergelassen hatten. Die jeweiligen Clans, ihre Familiennamen und ihre Herkunftsorte in Süditalien wurden ebenfalls genannt. Nach deutschem Recht ist das nicht möglich, wenn man keine Straftat im Bereich der organisierten Kriminalität nachweisen kann und keine Verleumdungsklage riskieren will. Aber genau das hat mich interessiert. Eine mittelgroße Stadt in Deutschland, in der laut der Liste der italienischen Polizei die 'Ndrangheta seit Jahren aktiv ist, ohne dass sie von den Behörden behelligt würde. Ich fand diese Stadt in Nordrhein-Westfalen, nennen wir sie Mittelstadt. Doch wen ich auch fragte, niemand wollte mit mir über das Thema sprechen. Bis auf einen freundlichen älteren Herrn, den ich nach langer Suche endlich fand und den ich zu seinem Schutz Otto nennen werde. Er hat in Mittelstadt scheinbar gute Freunde aus dem kalabrischen Clan.
Ja, Freunde würde ich nicht sagen, sondern es sind ja italienische Familienclans. Die Italiener sind sehr, sehr freundliche Gastgeber und sehr offen auch auf Menschen zuzugehen. Und wenn dann einer so, regelmäßig zum Essen ins Restaurant kommt, regelmäßig in die Eisdiele kommt, dann ist das schon ein Freund oder sagt man schon mal Doktor oder sonst was, wenn es ein höherer Beamter ist. Und der Italiener hat da Spaß daran, denen gefällig zu sein.
Otto weiß nicht nur Bescheid über das, was in Mittelstadt abläuft, sondern auch über die Mafia-Präsenz in ganz Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit der höchsten Mafia-Konzentration. Hier ereigneten sich auch 2007 die Mafiamorde von Duisburg mit 6 Toten. Auslöser war ein Konflikt zweier Ndrangheta-Clans über die Verteilung der Territorien in West- und Ostdeutschland. Die einflussreichsten Ndrangheta-Bosse reagierten. Solche internen Machtkämpfe sollten sich außerhalb Kalabriens nie mehr wiederholen. Die erste Parole in der Strategie der Ndrangheta in ihren nördlichen Kolonien lautet heute: um keinen Preis mehr auffallen.
Also es gibt ein Beispiel hier aus dem Rheinland. Da hat jemand in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern eine gut gehende Pizzeria gehabt, wo am Tag Behörden und Stadtverwaltung, Finanzamtsmitarbeiter zum Essen gehen und 500 Pizzen über den Tisch gehen, plus Abendgeschäft und so weiter. Und der hatte Schulden und war verheiratet mit einer Frau aus Sizilien, das war bekannt. Und als er die Schulden nicht mehr bezahlen konnte, weil er gespielt hatte, war ein Zocker, kam ein älterer Herr mit Bodyguards, mit Mercedes S-Klasse und hat die Tochter ins Auto gepackt, die Kinder, hat die mitgenommen, das Lokal wurde geschlossen und am selben Abend brannte die Wohnung dieses Herrn. Die brannte lichterloh. Die Frau war weg mit den Kindern und man erfuhr später von Stadtverwaltung und anderen Leuten, die Schulden hat der alte Herr bezahlt. Also das war eine Ehrensache der Familie in Deutschland, mit Behörden und Finanzamt keinen Ärger zu bekommen, wurden die Schulden offiziell bezahlt.
Die Organisation, die sich selbst Società Criminale, kriminelle Gesellschaft nennt, ist vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden, in den Gebirgsdörfern Kalabriens. Ihre Stunde schlug, als die sizilianische Cosa Nostra vom Staat stark geschwächt wurde. Ab 1986 durch den Massenprozess gegen die Cosa Nostra-Bosse in Palermo und noch mehr nach der Ermordung der zuständigen Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino 1992, als die Strafgesetze im Fall der nachgewiesenen Mitgliedschaft und der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung mafiöser Prägung extrem verschärft wurden. Die Cosa Nostra verlor die Kontrolle über den weltweiten Drogenhandel und in diese Lücke trat die kalabrische Ndrangheta. Sie hatte durch Entführungen und Erpressungen, durch illegale Giftmüllentsorgung und Unterwanderung des Baugewerbes genügend Kapital angehäuft. Durch ihre ausschließlich auf Familien basierende Struktur ist sie kaum durchdringbar. Diese absolut antidemokratische, den Feudalismus kopierende Gesellschaft ist inzwischen der mächtigste und gefährlichste Zweig der Mafien Süditaliens.
Sono nato anche in un contesto sociale, in una famiglia nella quale.
Ich bin in der Emilia Romagna in ein soziales Umfeld geboren worden. In eine Familie, in der man dachte, dass es hier keinerlei organisierte Kriminalität geben kann.
Elia Minari, hochgewachsen, schmal, energisch, inzwischen 26-jähriger promovierter Jurist.
Perché era considerato un territorio.
Denn diese Region war reich, verfügte über Wohlstand, hatte keine Probleme mit der Kriminalität. Es war ein Gebiet, das unter ökonomischem Gesichtspunkt mehr Nordeuropa als dem Süden Italiens glich.
Die Hauptstadt der Region ist Reggio Emilia. Rund 172.000 Einwohner, eine einst florierende Industrie- und Handelsstadt in Norditalien am Rand der Po-Ebene. Das Interview mit Elia Minari findet im historischen Zentrum von Reggio Emilia in einer Bar im Erdgeschoss eines mittelalterlichen Turms statt.
Die Emilia-Romagna hatte sich ausgezeichnet als eine Region, die gekämpft hatte für die Demokratie, für die Freiheit und für die Verteidigung des Rechtsstaates.
Elia Minari ist hier geboren und er hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben, Guardare la Mafia negli occhi, der Mafia in die Augen blicken. Erschienen 2017 im Rizzoli Verlag, einem der bedeutendsten Verlage Italiens. Das sind die ersten Sätze seines Buches.
2009 fing alles an.
Damals war Elia gerade mal 16 Jahre alt.
An einem Augustnachmittag traf ich ein paar meiner Schulfreunde im Haus von einem von ihnen. Die Idee, über die Ereignisse in unserer Stadt aus der Sicht von uns Schülern zu berichten, wurde dort geboren. Das beste Mittel erschien uns eine Schülerzeitung zu sein, völlig unabhängig produziert und kostenlos an allen Schulen verteilt.
Elia und seine Freunde nannten ihre Zeitung Corto Circuito, was man mit Kurzschluss oder auch mit enges Netzwerk übersetzen kann. Sie schafften das Unglaubliche, der Ndrangheta in Reggio Emilia und Umgebung einen schweren Schlag zu versetzen.
Entscheidend war ganz am Anfang die Geschichte der Diskothek, in der die offiziellen Feste und Feiern meines Gymnasiums stattfanden. Über diese Diskothek gab es irgendwann Gerüchte. Aber damals war mir schon klar, dass man konkrete Fakten brauchte, nachprüfbare Informationen.
Si diceva che c'era spaccio di sostanza stupefacente.
Es wurde behauptet, dass in dieser Diskothek Rauschgift verkauft und schmutziges Geld gewaschen wird.
Riciclaggio di denaro.
Elia recherchierte akribisch in Ämtern und Handelskammern und fand heraus, dass tatsächlich Geldwäsche und Drogenhandel in der beliebten Diskothek betrieben wurden und ihre Betreiber Mitglieder der Ndrangheta waren. Sie landeten im Gefängnis. Die Diskothek wurde geschlossen, sehr zum Ärger der Mehrheit der Schülerschaft. Elia konzentrierte sich in seinen Artikeln für die Schülerzeitung ausschließlich auf seltsame Ereignisse in seiner Heimatstadt. In Reggio Emilia gab es in kurzen Abständen zahlreiche ungeklärte Brandstiftungen, abgebrannte Neu- und Altbauten, bald wieder aufgebaut von Baufirmen, die unter Mafia-Verdacht standen. Merkwürdigerweise hatte keiner der geschädigten Vorbesitzer Strafanzeige erstattet. 2013 fuhr die kleine Schülergruppe, ausgerüstet mit Kamera und Mikrofon, im Auto zu einem der niedergebrannten Häuser.
Etwa 100 Meter vor dem niedergebrannten Gebäude hielten wir an. Wir bemerkten sofort einen Jungen vor der Baustelle. Er stand bewegungslos da. Kaum hatte der Junge uns gesehen, rief er nach einem Mann, der kurz darauf erschien und hastig auf uns zulief. Er war beeindruckend, muskulös. Es war Gaetano. Der 50-jährige Gaetano war der Besitzer des Bauunternehmens, das mit dem Wiederaufbau begonnen hatte. Während er auf uns zulief, schrie er laut: Hier könnt ihr keine Fotos machen. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Dann schlug Gaetano mit der Faust gegen das Mikrofon, das ich in der Hand hatte. Und er wiederholte mit harter Stimme ein paar Mal: Herr mit dem Mikro oder ich haus dir auf den Schädel. Und gleich darauf brüllte er: Ich rufe die Carabinieri und zeige euch an. Eine paradoxe Situation. Ein Mitglied der Ndrangheta, laut der Staatsanwaltschaft von Bologna, droht uns mit einer Anzeige bei der Polizei. Obwohl wir auf einer öffentlichen Straße standen, behauptete Gaetano: Das ist keine öffentliche Straße, sie gehört mir. Und er fügte dreist hinzu: Das sage ich dir. Wenn ich davon etwas in der Zeitung lese, werde ich dich bis zu deinem Haus verfolgen. Und jetzt verschwinde auf der Stelle.
Es kamen noch andere Männer von der Baustelle dazu. Lastwagen sperrten plötzlich die Straße ab. Es gelang den jungen, schweißgebadeten Ermittlern, im letzten Augenblick mit ihrem Auto über einen Feldweg zu entkommen. Bei weiteren Recherchen fiel auf,
dass es plötzlich Firmen gab, wie aus dem Nichts entstanden, die sehr mächtig wurden. Es gab plötzlich hohe Investitionen von Personen, die nah oder eng mit der Ndrangheta verbunden waren.
Vicine o contigue all'Ndrangheta, la criminalità organizzata di origine calabrese. Ho cercato quindi di far luce.
Ich versuchte deshalb, nicht nur Firmendokumente zu beleuchten, sondern studierte auch Bau- und Investitionspläne der öffentlichen Hand, um herauszufinden, welche Firmen in welchen Zonen der Stadt Aufträge erhielten und welche nicht.
a certe imprese piuttosto che ad altre.
Eine andere Angelegenheit war die Müllentsorgung und überhaupt der Umgang mit Abfall in unserer Stadt.
Trattamento dei rifiuti. Quello che emergeva.
Wir stellten fest, dass einige Unternehmen, die in Süditalien bereits strafrechtlich verfolgt worden waren, bei uns in Norditalien unbehelligt ihren illegalen Geschäften in der Müllentsorgung nachgehen konnten.
Liberamente.
Die kommunalen Verwaltungen, Stadträte und Bürgermeister fielen genauso wie die Unternehmer auf die Falle der 'Ndrangheta herein. Um 40% billiger bauen, höhere Gewinne erzielen und gleichzeitig einen Partner gewinnen, der jederzeit im Notfall Millionen Euro an Kredit bereit hatte, wenn die Banken keinen Cent mehr herausrücken wollten. Das zog. Wer nicht mitspielen wollte, hatte schlechte Karten.
Die Mafien versuchen immer die zu isolieren, die sich ihnen widersetzen. Oft kommt vor den Drohungen die Isolierung. Ein Unternehmer zum Beispiel, der Anzeige erstattet, verliert plötzlich Aufträge und Geschäfte. Die Isolierung ist der erste, höchst effiziente Schritt zur Einschüchterung.
Tatsache aber ist, dass die meisten Unternehmer mit der milliardenschweren 'Ndrangheta kollaborieren.
In der Erwartung, sich bereichern zu können, mehr Geschäfte zu machen, haben Unternehmer in Deutschland und Norditalien die Tore für illegale Kapitaltransfers geöffnet und geglaubt, durch diese Personen gerettet zu werden. Und sind dadurch komplett ruiniert worden. Sie hatten gedacht, ihre Geschäfte ausdehnen zu können und Geld zu sparen, wenn ihnen die 'Ndrangheta gefährliche Abfallstoffe billig aus dem Weg schaffte, wenn die 'Ndrangheta ihnen billige, unterbezahlte Arbeitskräfte und hohe Finanzspritzen besorgte. In Wirklichkeit gibt es kein Entkommen mehr, wenn die 'Ndrangheta sich in eine Firma eingenistet hat.
Der Einstieg der 'Ndrangheta in eine Stadt außerhalb Kalabriens erfolgt fast ausschließlich über vier Schienen. Die Gastronomie, die Bauwirtschaft, die illegale Giftmüllentsorgung und den Immobilienhandel. Hauptziel? Das schmutzige Geld aus kriminellen Aktivitäten waschen und profitabel investieren. Und genauso geschah es in Reggio Emilia und in Mittelstadt. Auch in Mittelstadt gab es zuvor unaufgeklärte Brandanschläge auf alteingesessene Cafés und Firmen der Bauwirtschaft.
Ja, die erste Veränderung ist die, dass traditionelle, eigentümergetragene Geschäfte immer mehr verschwinden. Und es kommen Ladenketten, es kommen Franchise-Unternehmen. Und in der Gastronomie ist erkennbar, dass kleinteilige, auch eigentümergetragene, familiengetragene Gastronomie verschwindet gegen Großgastronomie, die mit großen Außenbestuhlungen, mit großen Innenräumen, teuer eingerichtet, große Küchen, fast platzbeherrschend sind. Und ihre Dominanz auch dann preislich austragen, dass es fast so ein Monopol wird. Dass die Kleinteiligkeit, die Familienunternehmerschaft dabei kaputt geht und dass die Preise immer mehr steigen, die Mieten immer höher werden, das kriegt ja der Kunde als solcher überhaupt nicht mit. Aber die Erlebnisgastronomie, wo man sich raussetzen kann, draußen sitzen kann mit großer Terrasse oder so, sind zu 80% schon in den Händen von solchen Leuten.
Und die da nach Mittelstadt gekommen sind, haben die sich so ähnlich schon in anderen deutschen Städten etabliert?
Also ich habe Kontakte zu einigen Familien, die sowas betreiben. Und die Kinder erzählen sehr freimütig, wie ihre Eltern und ihre Großeltern das betreiben. Und es steckt also ein Familienclan dahinter. Dann heißt es, wir haben in Deutschland 28 Eisdielen und 18 Restaurants, die gehören alle unserem Familienclan und die betreiben dann die Nichten, Neffen und Cousins der Großfamilie. Damit waschen die natürlich Geld in größerem Umfang.
2015 begann in Bologna und Reggio Emilia der Massenprozess A Emilia gegen die 'Ndrangheta in Norditalien mit Anklagen hauptsächlich wegen Mord, Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung, Korruption und Stimmenverkauf bei Kommunalwahlen. Gerade als ich in Reggio Emilia war, Ende September 2019, wurde einer nach dem anderen der über 100 Angeklagten zu insgesamt 1200 Jahren Haftstrafen verurteilt. In Brescello, einem Ort 30 Kilometer entfernt von Reggio Emilia, wurde der Gemeinderat aufgelöst und dessen Bürgermeister abgesetzt, wegen Unterwanderung durch die 'Ndrangheta. Der erste Ort in Norditalien. Solche Maßnahmen kannte man bis dahin nur aus Süditalien. Und der Auslöser dafür war unter anderem ein Artikel in der Schülerzeitung Corto Circuito von Elia Minari. Hat er nicht manchmal Angst? Wird er bedroht?
Non mi piace fare del vittimismo nel senso di dipingermi come appunto una vittima. Sicuramente
mir gefällt es überhaupt nicht, mich als Opfer darzustellen, mich als Opfer zu verkleiden.
È stato un argomento.
Sicherlich hat es Nachwirkungen meiner Recherchen gegeben. Ich musste von Anfang an damit rechnen, dass es genug Personen gab, die keineswegs erfreut waren. Schon in den ersten Jahren sagten mir diese Leute, ich sollte mich besser um andere Dinge kümmern, anfangs meist nett und höflich, weil ja in Norditalien und in Nordeuropa ein aggressives Verhalten zu viel Aufsehen erregen würde. Zuerst waren es Überzeugungs- und Überredungsversuche. Dann aber schickten sie mir Drohbriefe eines Anwalts. Schon in den ersten Jahren, als ich noch aufs Gymnasium ging, bekam ich Schreiben von Rechtsanwälten, die hohen Schadenersatz in Bargeld forderten, in einigen Fällen mit Zahlungspflicht innerhalb weniger Tage. In den Jahren danach kamen auch härtere Drohungen.
Sicuramente il fatto anche di avere
sehr geholfen hat mir sicherlich die Unterstützung der Polizei und der Carabinieri, die dann auch damit begonnen haben, mich während meiner öffentlichen Auftritte zu begleiten.
Ich hatte mit Elia im Vorfeld ausgemacht, dass wir am nächsten Tag gemeinsam nach Brescello fahren und dort einen Spaziergang zu den Villen, der Baufirma und dem Supermarkt machen, die der 'Ndrangheta-Clan Grande Aracri errichtet hatte.
Es wird mir übrigens von einigen Polizeibeamten empfohlen, morgen nicht nach Brescello zu fahren. Vor allem meine Recherchen werden dort als einer der Hauptgründe für die Absetzung des dortigen Gemeinderates wegen mafiöser Unterwanderung gesehen. Eigentlich als der Hauptgrund.
Das kam unerwartet. Ich konnte es verstehen. Der Boss und weitere Mitglieder der 'Ndrangheta-Familie Grande Aracri, die Brescello erobert hatten, wurden gerade im Maxi-Prozess zu hohen Haftstrafen verurteilt.
In unserer Region ist die Präsenz der Mafien nachweisbar ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also seit rund 40 Jahren. Aber erst in den letzten 10 Jahren sind sie von der Bevölkerung wahrgenommen worden. Vorher hat man das Problem immer negiert.
Manuel, ein kräftiger junger Mann mit braunen Augen und schwarzem Bart, fährt mich in seinem klapprigen Fiat durch die Po-Ebene. Manuel ist freiwilliger Mitarbeiter von Libera, die bedeutendste unter den vielen Anti-Mafia-Initiativen Italiens.
Der große Sprung gelang den Mafien, als während der Finanzkrisen von 2000 und 2008 bis 2009 das flüssige Kapital ausging. Damals gingen legale Firmen pleite und man bemerkte, dass die Mafien damit begannen, den Kapitalmarkt zu erobern. Und wie gelang ihnen das? Indem sie massiv ihr schmutziges Geld investierten und dadurch waschen konnten.
Brescello, ein kleiner Ort von etwa 5000 Einwohnern, bekannt als Drehort der Filmreihe Don Carmelo und Peppone, Pilgerort von tausenden Fans des mit Jesus am Kreuz diskutierenden Pfarrers und des kommunistischen schlitzohrigen Bürgermeisters. Beide kämpfen ständig um die Vorherrschaft im Ort. Einige Fragen, die ich Elia beim Gang durch Brescello stellen wollte, muss ich telefonisch nachholen. Weshalb hat er überhaupt begonnen, in Brescello zu recherchieren?
Meine ersten Annäherungen in der Gemeinde Brescello erfolgten zwischen 2013 und 2014. Es wurde bekannt, dass in Brescello der 'Ndrangheta-Boss Francesco Grande Aracri wohnt, damals schon mehrfach verurteilt wegen aktiver Mitgliedschaft in einer Mafia-Vereinigung. Und in den folgenden Jahren sind auch Immobilien von ihm beschlagnahmt worden.
Zu Fuß gehen wir zum breiten, menschenleeren Hauptplatz. Er wird neben bescheidenen Wohnhäusern flankiert vom Rathaus mit der lebensgroßen Statue von Peppone davor, von einer Kirche mit der lebensgroßen Statue von Don Camillo davor und von einer Cafeteria mit dem Namen Café Peppone. Ich entdecke auch ein Hotel, dessen Besitzer denselben Namen hat wie der 'Ndrangheta-Clan in Mittelstadt. Der Clan Grande Aracri, der Brescello beherrscht, hat ebenfalls Filialen in Deutschland. Und beide Clans sind eng miteinander verbunden. Erminio Bertoli ist der Schuster von Brescello, der uns in seine Wohnung eingeladen hat. Ein großer, kräftiger Mann, er sitzt im Rollstuhl wegen Fußbeschwerden. Lange bevor Brescello zum Drehort der Filmreihe Don Camillo und Peppone wurde und prompt danach der Massentourismus einsetzte, seien arbeitssuchende Familien aus Kalabrien eingewandert, gefolgt von Mitgliedern der 'Ndrangheta.
Mafia bedeutet, immer dort, wo das Geld zirkuliert, taucht sie auf.
Das zweite Credo von Erminio lautet:
Die Mafia in Brescello gibt es nur, weil die Leute in der Stadtverwaltung die Türen nicht geschlossen hielten, sondern weil sie den Mafiosi die Türen geöffnet haben.
Und wem haben sie damals Türen geöffnet? Erminio zeigt auf das Fenster, hinter dem ein vierstöckiges Haus zu sehen ist.
Ich konnte es unmöglich übersehen. Die Familie Grande Aracri kam Mitte der 80er Jahre, um 1985, hierher und wohnte mir gegenüber, in diesem Haus dort drüben. Der Boss wohnte mit seinen Eltern in einer Mansarde und im Stockwerk darunter wohnte seine Frau mit ihren Eltern. Es kommen also diese Leute zu uns. Ich sage ja nicht mit Koffern aus Karton, aber sie wohnten in einer Mansarde, zu sechst. Im Erdgeschoss wohnten Neger, um uns richtig zu verstehen. Wenn einer hierher kommt, in einer Mansarde wohnt und 10 Jahre später hat er 3 Villen und eine Fabrik, da kann doch was nicht stimmen. Das fällt doch jedem auf. Nein, mir zunächst nicht. Ich war der Erste, der sich mit denen angefreundet hat. Irgendwann musst du aber kapieren oder aus dem, was du weißt, die Schlüsse ziehen. Mir wurde allmählich klar, mit wem ich redete. Mit Mafiosi.
Erminio Bertoli hat alles registriert, was den Aufstieg des Mafia-Clans Grande Aracri in Brescello begleitete. Öfter, erzählt er, zerstörten unaufgeklärte Brandstiftungen die Pkw, Lastwagen, Bagger, Kräne und Geräte eingesessener Bauunternehmer, die merkwürdigerweise keine Anzeige erstatteten. Verschwanden Giftmüllladungen in ausgehobenen Fundamenten von Neubauten oder von neuen Eisenbahnlinien. Was ich später erfuhr, dem Clan der Grande Aracri gelang es offenbar, in seinem Heimatort Cutro in Kalabrien vor vielen Jahren, in blutigen Kämpfen mit vielen Toten, konkurrierenden Clans die Kontrolle über einen Teil des Drogenhandels zu entreißen. Seither flossen Millionen von Euro nach Brescello, wo plötzlich die Mitglieder der Grande Aracri zu den reichsten und mächtigsten Unternehmern des Ortes aufstiegen. Nachdem die Polizei in der Villa des Clanbosses unter anderem 30 Millionen Euro Schwarzgeld entdeckt hatte, offensichtlich Gewinne aus dem Drogenhandel, fuhren Elia und seine Freunde an mehreren Tagen nach Brescello. Ausgestattet mit einer Videokamera recherchierten sie vor Ort, besuchten Villen, Firmen und Baustellen der 'Ndrangheta-Bosse, forschten in Archiven und suchten Interviewpartner. Immer mit dem Risiko, beschimpft, vertrieben oder gar körperlich angegriffen zu werden. Elia führte bei seinen Recherchen in Brescello auch ein Interview mit dem amtierenden Bürgermeister, das er auf YouTube veröffentlichte.
Wir sind
Innanzitutto lui disse di non sapere neppure dove fosse l'impresa dei grandi Arakri.
Das fing damit an, dass der Bürgermeister mir gegenüber behauptete, nicht einmal zu wissen, wo sich in Brescello die Baufirma von Francesco Grande Arakri befindet. Dieser Mann, sagte mir der Bürgermeister von Brescello, sei sehr anständig, wohlerzogen, wisse sich zu benehmen.
Elia Minari und seine Schulfreunde deckten auf, dass der Clan die gesamte Bevölkerung von Brescello im Griff hatte. Auch den Bürgermeister, den Gemeinderat, die Kirche, Firmen und Vereine.
Lui inizialmente, proprio pochi giorni dopo che pubblicai l'inchiesta,
gleich nachdem ich meine Recherche im Internet veröffentlicht hatte, behauptete der Pfarrer in einem Interview mit einer der wichtigsten italienischen Tageszeitungen, dass meine Nachforschungen den Tourismus in Brescello beschädigen würden. Und folglich, seiner Meinung nach, sei das eigentliche Problem nicht die 'Ndrangheta, sondern ich, der die 'Ndrangheta angezeigt hat.
L'Andrangheta, ma chi denunciava l'Andrangheta?
Es herrscht große Angst, den guten Namen von Brescello zu verlieren. Brescello stellt in diesem Sinn sicher ein Modell dar. Es sind viele Gemeinden und Städte, die Angst davor haben, dass berichtet wird, was in ihrem Territorium vor sich geht. Viele sagen, aber nein, bei uns doch nicht. Die Mafia? Eher im Nachbarort.
Jahrelang war Brescello von Kriminellen regiert worden. Gemeinderat und Bürgermeister wurden ihrer Ämter enthoben und Kommissare aus dem Innenministerium in der Stadtverwaltung eingesetzt. Der Hass der Bevölkerung von Brescello auf Rom war groß. Aber als die eigentlichen Schuldigen wurden die Schüler aus Reggio Emilia betrachtet.
Deshalb diese Wut. Die Einwohner sind wirklich wutentbrannt auf den Hauptplatz von Brescello gegangen, haben sich von den Tageszeitungen nicht interviewen lassen. Sie waren sehr empört.
Nachdem der Gemeindepfarrer von der Kanzel gedonnert hatte, dass es keine Mafia in Brescello gäbe, wurde dieses Credo von demonstrierenden Bürgern lautstark wiederholt, inklusive der Mitglieder des Mafia-Clans und ihrer Unterstützer. Ein Volksaufstand wegen einer Recherche, realisiert von einem einfachen Schüler.
Die Geschichte von Brescello zeigt, wie die 'Ndrangheta im Norden Italiens nicht nur enge Kontakte mit Unternehmern und Politikern herstellt, sondern auch die Bevölkerung des Ortes zu gewinnen versucht. Das gelingt ihr durch Sponsoring und Finanzierung von Dorffesten, Kirchweihen und Sportvereinen.
Der 'Ndrangheta ist es gelungen,
von der Bevölkerung geliebt zu werden. Und das geschieht genauso auch in anderen Städten Europas, weil nämlich heutzutage die Mafia ihre Strategie geändert hat, weil sie nun tatsächlich geliebt werden will.
Vergeblich versuche ich, ein paar männliche Gäste vor dem Café Peppone zu interviewen. Allein schon der Anblick eines Mikrofons löst sofort abweisende Handbewegungen, abgewandte Köpfe und stures Schweigen aus. Es gibt aber auf YouTube noch die Interviews, die Elia und seine Mitstreiter 2016 in Brescello aufgezeichnet haben, als klar war, dass der Ort von Rom aus verwaltet werden würde.
Was denken Sie von der 'Ndrangheta hier?
Sie vermitteln Arbeit, halten die Leute zufrieden.
Was denken Sie über den Boss der Grande Arakri?
Er ist großartig. Er ist der große Arakri.
Die Interviewerin nähert sich dem Tisch, an dem ältere Herren Karten spielen.
Hallo, und ihr? Was denkt ihr über die 'Ndrangheta in Brescello?
Die gibt es nicht in Brescello. Für mich gibt es die nicht.
Sicherlich machen die beteiligten Personen aus den italienischen Familien durch ihr Auftreten in ihrer Freizeit, die haben ja auch Freizeit, da suchen die schon Clubs, Bars, wo sich gewisse Leute auch aus deutscher Klientel gerne treffen und sind dann gern gesehen, weil die schmeißen mit Geld um sich, die schmeißen mit Lokalrunden um sich, die haben immer dicke Scheine, Bündel mit Geld dabei. Somit haben die ein hohes Ansehen. Also es gibt eine Menge Leute, die wollen wiederum von sich aus mit ihnen befreundet sein. Die suchen dann die Nähe. Thank you.
Ist die Bevölkerung der betroffenen Städte wirklich so ahnungslos, wie sie sich verhält? In Mittelstadt sieht Otto schwarz.
Also ich denke, die sind unbedarft. Wenn man mal eine Kleinstadt nimmt, ein Mittelzentrum, das einen Markt oder mehrere Plätze hat, wo solche Entwicklungen sind, dann begrüßen das die Besucher, weil sie es schön finden, endlich mal schön groß auf dem Präsentierteller zu sitzen, mal in der Sonne zu sitzen. Große Gastronomiebereiche, man genießt das im Grunde genommen.
Die Präsenz der Ndrangheta genießen, das klingt unglaublich, passiert mir aber auch. Nette junge Kellnerinnen und Kellner aus Kalabrien, ein unterhaltsamer Boss, beschirmte Bestuhlung bis zur Mitte des Marktplatzes und nach gutem italienischen Essen ein Espresso Coretto mit einem Schuss Grappa.
Wenn man die Alten sieht, die waren einfacher gestrickt. Die Jüngeren heute sind modern eingestellt, die haben studiert. Die haben Mädchen in Familien, die Rechtsanwälte, Steuerberater werden, die haben seriöse Berufe. Da kommt Kreativität mit dazu. Also das ist diese Image-Umwandlung, die ich meine. Die haben auf die jungen Leute gehört und haben gesagt, wir müssen uns modernisieren. Die moderne Form ist eben nicht mehr die alte Form. Dass wir gegen diese Leute arbeiten, dass wir Staatsanwälte, Richter und sonstige Leute ermorden lassen, wenn sie uns nicht passen, sondern wir sind gut Freund mit allen. Wir sind keine Bösewichte mehr, wir sind tolle Geschäftsleute. Das ist ein Imagewandel, der aber schon seit den letzten 10 Jahren angefangen hat, 10, 15 Jahre. Und das wird sich weiterentwickeln. Und das wird am schnellsten erreichen, indem ich mich mitten in eine Stadt hineinsetze, im Blickpunkt der Sicherheitsbehörden, der Verwaltungsbehörden und sage, tagtäglich könnte doch gucken kommen, was wie viele nette Leute sind. Und das ist Imagekultur, die da betrieben wird.
Die Strategie der Eroberung von Städten und Gemeinden plant die Ndrangheta von Anfang an langfristig. In Brescello hat sie die Zuneigung der Bevölkerung erst nach jahrelanger Anwesenheit gewonnen. Es dauerte Jahrzehnte, bis sie von den Bewohnern gern gesehen, geachtet wurde.
Die Ndrangheta, die inzwischen geschätzt jährlich weit über 50 Milliarden Euro aus ihren kriminellen Geschäften erwirtschaftet, hauptsächlich mit Kokainhandel, verspricht sofortige finanzielle Unterstützung, soziale Hilfe, kulturelle Förderung und Arbeitsplätze. Der inzwischen pensionierte leitende Kriminaldirektor des Landeskriminalamtes Berlin, Bernd Finger, hat dazu gesagt,
die Ndrangheta schafft eben nicht Arbeitsplätze, sie vernichtet sie. Denn sie setzt die Gesetze des Marktes wie fairen Wettbewerb, Chancengleichheit, Ausschreibungstransparenz außer Kraft. Er zwingt stattdessen die Einhaltung des kriminellen Regelsystems der Organisation. Ein System der Angst und Ausbeutung, vernichtet damit Menschen in ihrer Freiheit und Würde, in ihrer persönlichen und beruflichen Existenz.
Deutschland ist immer noch ein Paradies für Geldwäscher und damit für Mafien. Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte und Immobilienhändler sind verpflichtet, auffällige Kapitaltransfers zu melden. Die wenigsten tun das. Der Finanzminister erlaubt immer noch, dass mit Bargeld ohne Herkunftsnachweis in Millionenhöhe ganze Straßenzüge aufgekauft oder hohe Investitionen in marode Firmen getätigt werden können.
Es gibt auch die Variante, wo mir bekannt ist, da werden Häuser gekauft, billig, sehr teuer, renoviert, eingerichtet. Die betreiben ein Jahr da drin ein Restaurant. Und danach wird dieses Restaurant an einen anderen sehr teuer weiterverkauft.
Der Wucht der Milliardeninvestitionen der Ndrangheta in Korruption, Wahlbetrug, Immobilienspekulation und sonstige Verbrechen ist keine Gesellschaft gewachsen. Bevor wir Brescello wieder verlassen, begleitet mich Manuel, der junge Mitarbeiter von Libera, zu der einzigen Bürgerin aus Brescello, die einen Dankesbrief an Elia Minari geschrieben hat. Eine kleine, schlanke und lebhafte Frau jenseits der 60 öffnet uns die Tür. Sie heißt Lorella Galli und hat mit ihrem Mann eine Anti-Mafia-Initiative im Ort gegründet.
Wir sind von der Zielsetzung ausgegangen, die Bürger zu aktivieren, die Nein sagen zur Mafia. Die Nein sagen zu allem, was passiert ist. 2016 haben wir begonnen, sind immer noch aktiv und beschäftigen uns jetzt damit, mehr Kontrollmöglichkeiten zu bekommen. In einer Zeit, in der nun oft von Transparenz gesprochen wird. Sicherlich gibt es schon einige Anti-Mafia-Organisationen, Libera, Agende Rosse, die sehr, sehr wichtig sind. Allerdings meine ich, dass diese Organisationen in diesem Kampf allein bleiben werden, wenn Bürger und Bürgerinnen nicht begreifen wollen, dass sie, in Anführungszeichen, die Mafia im Haus haben. Die Leute in Brescello haben das bis heute nicht verstanden. Es sind ja nur ganz wenige. 5, 4, 3. Die Angst? Ich denke, wenn man über die Mafia redet, kann man nicht so tun, als gäbe es dieses Thema nicht. Angst gehört zu dem, was die Mafia ausmacht. Trotzdem habe ich mir gesagt, wir können nicht dauernd Angst haben. Man kann auch nicht sagen, ich habe Angst und deshalb schweige ich. Weil ich dadurch zu einem Komplizen dieser Mafiosi, dieser Verbrecher werde.
Dezember 2019. Rund 2500 Beamte der Carabinieri und der Staatspolizei schlagen blitzartig gegen die 'Ndrangheta in ganz Italien zu. Aber auch die Polizei in der Schweiz, in Deutschland und Bulgarien. Neben Hunderten von 'Ndrangheta-Mitgliedern werden auch Unterstützer und Komplizen verhaftet. Unternehmer, Politiker, Rechtsanwälte, Beamte, Angestellte. Aber alle Mafia-Bekämpfer in Italien, Journalisten, Staatsanwälte, Richter und Polizeichefs wissen, ohne aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft wird die 'Ndrangheta nie besiegt, höchstens ab und zu zurückgedrängt werden. Elia Minari unterrichtet jetzt in Schulen und Universitäten kompetente Zivilcourage gegen kriminelle Gesellschaften und ihre Ideologien. Noch aber herrscht vielerorts die Omerta, das Gesetz des Schweigens, auch in Mittelstadt. Otto hat mir eine E-Mail geschrieben.
Hallo, Herr Pfitschinger. Ich habe Zeit gehabt, über alles nochmals nachzudenken. Ich habe mich entschieden, keine weiteren Interviews mehr zu machen. Die Gründe möchte ich nicht ausführen. Ich bitte um Verständnis. Mit freundlichen Grüßen.
Mafia, bei uns doch nicht. Der Siegeszug der 'Ndrangheta im Norden. Ein Feature von Bernhard Pfletschinger. Mitarbeit Milvia Spadi. Es sprachen Walter Gontermann, Therese Hämer, Bernd Hahn, Tom Jacobs und Nils Kretschmer. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Anton Blank. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller.
In den 1980er und 1990er Jahren wurden in Kempten mehrere Mitglieder der sizilianischen Cosa Nostra verhaftet. Getarnt als Pizzabäcker oder Gemüsehändler. Dann 1989 lief in Kempten den Fahndern der Profikiller Giorgio Basile ins Netz, der zur 'Ndrangheta gehörte. 2014 wurde im Kemptener Polizeipräsidium der Chef der Drogenfahndung verhaftet. Er hatte im Schrank seines Büros 1,6 Kilogramm Kokain versteckt, die er wohl von der 'Ndrangheta erhalten hatte.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.